HR Info im Gespräch.
Heute mit Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident und Vorsitzender der Hessen-CDU. Seit 10 Tagen ist Volker Bouffier neuer Chef der hessischen Landesregierung. Am Dienstag hat er seine erste Regierungserklärung gehalten, seine neue Regierungsmannschaft hat die Arbeit aufgenommen. Und jetzt? Was ist zum Beispiel mit der Bundespolitik? Und wie sieht Bouffier die Lage der CDU, die nicht nur in Umfragen schwächelt? Die Partei, der Bund und Volker Bouffier, jetzt bei HR Info im Gespräch. Die Fragen stellen HR Info-Redakteur Oliver Günther und HR Info-Landtagskorrespondent Christopher Plass.
Herr Bouffier, Sie sind jetzt seit 10 Tagen unser Ministerpräsident. Sind Sie eigentlich schon in dem Job angekommen? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, jemand spricht Sie an mit Herr Ministerpräsident. Kommt es dann vor, dass Sie sich schon mal umdrehen und denken, da ist jemand anders gemeint?
Nein, das ist mir bisher nicht passiert. Und natürlich ist das etwas Besonderes, aber ich hatte bisher nicht viel Zeit, mich damit auch innerlich auseinanderzusetzen, weil ich in den letzten Tagen, eigentlich seit meiner Wahl, sehr, sehr stark engagiert war von einer Sache zur anderen. Ich bin auch in dem Zustand, dass in meinem Dienstzimmer die Kisten stehen, teilweise schon ausgepackt, aber noch nirgends richtig hingelegt. Und von daher würde ich sagen, ja, ich bin da angekommen, aber da ist noch einiges zu tun.
Sie sind ja schon sehr lange in der hessischen Landespolitik. Sie haben auch Regierungsverantwortung, lange Jahre als Innenminister. Trotzdem, dieses Amt des Ministerpräsidenten, fühlt sich das nochmal anders an? Lastet das vielleicht auch schwerer auf einem?
Ja, wenn Sie so wollen. Ich spüre schon die große Erwartungshaltung. Und bei aller Freude, ich bin ein Realist und weiß, dass man alle die Wünsche und Erwartungen, die gelegentlich dann in solche neuen Personen gesetzt werden, gar nicht erfüllen kann. Deshalb habe ich bei anderer Gelegenheit mal gesagt, ich will alles tun, was ich kann, aber erwartet von mir keine Wunder.
Sie stehen natürlich jetzt voll im Rampenlicht, werden gesehen. Es gibt aber alle möglichen, erstaunlichen Erscheinungen. Zum Beispiel ist zur Nachricht geworden vor einigen Tagen, dass Sie morgens zum Frühstück Fleischsalat und Marmelade essen. Das hat sich sozusagen
aber
bundesweit rumgesprochen.
Ja,
das geht nicht zusammen.
Darauf lege ich größten
Wert. Haben wir mal unterstellt. Und in HR Info, also unserer Welle, gab es neulich auch eine Imageberaterin. Die hat in 93 Minuten lang bei der Regierungserklärung zugeschaut und hat hinterher einfach ihre Ergebnisse mal im Rundfunk preisgegeben. Wollen Sie das hören?
Ich stelle mich aufs Schlimmste ein.
HR Info im Gespräch. Check.
Fangen wir mit dem Positiven an. Krawatte und Anzug und auch Hemd, das war gut ausgewählt. Die Passform hat gestimmt, Qualität hat gestimmt. Also ich würde grundsätzlich die Frisur verändern, weil es wäre schade, wenn er sein Image an seiner Frisur aufbauen muss. Und ich würde sie etwas altersgerechter stylen. Also der Mittelscheitel, den würde ich auf jeden Fall verabschieden.
Ministerpräsident Volker Bouffier, während die Imageberaterin zu Wort kam, haben Sie die Miene nicht ein bisschen verzogen. Fühlen Sie sich einigermaßen fair beurteilt?
Ja, schauen Sie, ich brauche doch keine Imageberaterin. Ich suche doch kein Image. Ich bin ich. Ich bin ja nun auch von dieser Welt. Freue mich, wenn jemand sagt, ach, das sieht aber gut aus. Und wenn jemand sagt, um Gottes Willen, wie sieht der denn aus? Na, dann bin ich auch nicht glücklich. Ja?
Aber stört Sie das, dass man als Ministerpräsident jetzt so beurteilt wird? Oder sagen Sie, das gehört jetzt einfach auch dazu, dass man da auch ein bisschen nach Äußerlichkeiten, dass da mehr drauf geachtet wird?
Dass man darauf achtet, ist in Ordnung. Das muss man akzeptieren. Das muss man nicht alles übernehmen, was einem da empfohlen wird.
Ja,
denn der Zeitgeist kommt und geht. Ich habe schon alles Mögliche erlebt. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ich trage Hemden mit so Stehkragen. Ja, die habe ich immer gerne getragen. Jetzt hat irgendjemand festgestellt, das sei unmodern.
Mhm.
Na Gott's Namen.
Also die Frisur bleibt.
Wenn es darum geht, würde ich sagen, nehmt es hin, guckt, was ich arbeite und guckt, was ich entscheide. Und ob ich der geblieben bin, der ich war, ich werde jedenfalls ganz sicherlich nicht mehr eine Maske zurechtlegen, weil es irgendeinem Trend entspricht und alles andere bin ich offen.
Würden Sie sogar so weit gehen und sagen, eigentlich hat das in der Politik nichts zu suchen, was ihr in den Medien da macht, ist Firlefanz und verblödet nur die Leute letztlich und lenkt vom Wesentlichen ab?
Naja, wer öffentliches Vertrauen haben will, und das ist ja die Grundlage der politischen Arbeit, was machen wir denn? Wir erbitten von Zeit zu Zeit vom Wähler Vertrauen. nichts anderes ist es, dann muss ich auch sozusagen mich im öffentlichen Raum bewegen. Dann muss ich auch bereit sein zu akzeptieren, dass die Öffentlichkeit und der einzelne Bürger sagt, ich wüsste mal gern, was ist das für ein Mensch? Aber es muss möglich sein, dass man auch einmal schlichtweg Privatmensch ist und nicht mit irgendeiner Kamera abgeschossen wird nach dem Motto, gucke da, da steht er auf dem Friedhof oder da steht er im Garten in der Unterhose. Ja, Öffentlichkeit hat Anspruch darauf zu erfahren, was ist das für ein Mensch, aber umgekehrt muss jeder auch irgendwo einen Bereich haben, wo er schlicht Privatmensch ist.
Kommen wir zurück zur Politik. Sie sind seit 10 Tagen hessischer Ministerpräsident, stehen dadurch natürlich auch politisch im Fokus, auch bundespolitisch. Haben Sie in der Zwischenzeit schon mal telefoniert mit Bundeskanzlerin Angela Merkel?
Ja, sie hat mir am gleichen Tage, hat sie mich angerufen, mir gratuliert und ich bin ja nun schon lange in der bundesdeutschen CDU aktiv, im Bundesvorstand und in vielen anderen Funktionen. Und wir sprechen öfters miteinander.
Haben Sie Ihre Handynummer? Bei Angela Merkel ist ja das Handy und das SMSen ganz, ganz, ganz wichtig. Gehören Sie auch zum exklusiven Kreis jener, die auf dem merkelschen Handy sind?
Ja.
Gut. Wie geht's denn weiter mit der Kanzlerin? Ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Sie sich anschicken, für den Bundes, als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU zu kandidieren. Das soll an diesem Wochenende letztlich zumindest von der hessischen CDU auch so beschlossen werden. Ist das vielleicht auch für Sie wichtig und notwendig, über die Schiene Bundespolitik ein bisschen, sagen wir mal, mehr in Erscheinung zu treten, vielleicht sogar am Ende im eigenen Land?
Ich glaube schon, dass es richtig ist, dass die Union, jetzt spreche ich mal von der Partei, möglichst stark aufgestellt sein muss. Und dass wir wieder dahin kommen müssen, dass wir stärker werden, als wir derzeit sind, jedenfalls in der aktuellen Umfragesituation. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, werde ich das machen, weil meine Form von Loyalität ist, dass ich gerne in den Gremien versuche, Dinge zu beeinflussen, weiterzuentwickeln und weniger meine Meinung über die Medien mitzuteilen, weil ich das auch nicht mag, wenn mir einer über die Medien erstmal mitteilt, was er für richtig oder falsch hält. Es kann ja sein, dass ein anderer begründet Kritik erhebt, aber ich wüsste es gerne als erster von ihm selbst.
Das heißt, Sie treten an?
Wenn der Parteivorstand das beschließt, dann werde ich antreten, ja.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Angela Merkel? Sie selbst haben ja auf dem Landesparteitag seinerzeit im Juni gesagt, die hessische CDU müsse sich darauf besinnen, auch die Stammwählerschaft immer wieder auch zu pflegen. Und das kann man ja auch als Distanzierung vom merkelschen Kurs verstehen, als ob da zu wenig in die Richtung fließt.
Unser Verhältnis ist gut und ich glaube, dass Frau Merkel das genauso sieht wie ich auch. Ich habe höchsten Respekt, was Frau Merkel leistet. Wer das mal aus der Nähe erlebt, dass eine Bundeskanzlerin, die ja international auf höchstem Niveau gehandelt wird und die einen Gutteil ihrer Tagesarbeitszeit ständig mit Brüssel, Europa und der Welt zu tun hat und dann noch dieses und jenes, ist eine unglaubliche Leistung. Ich glaube, dass sie auch praktisch jedes Thema, so wie ich das wahrnehme, wie man so schön hat, voll auf dem Schirm hat und da sehr, sehr kundig ist. Und ich weiß, dass der eine oder andere sich wünschte, dass sie gelegentlich das Herz der Partei stärker erwärmen würde. Und das kann ich auch verstehen, aber ich denke, man muss auch respektieren, der eine hat diese Art und der andere hat jene Art, das sagt nichts über die Qualität seiner Amtsführung.
Darf ich doch nochmal nachfragen, Herr Bouffier? Wenn Sie sagen, wir müssen unsere Stammwählerschaft besser pflegen, das ist letztlich ein Ausweis dessen, dass die Parteispitze, die Spitze der Bundespartei, hier doch ihre Defizite hat. So muss ich Sie doch verstehen.
Nein, so müssen Sie mich nicht verstehen, sondern Sie müssen mich so verstehen, dass das eine Kernaufgabe meines Erachtens jeder Partei ist, dass sie sich erstmal um die kümmert, die sie hat. Und dass sie die auch behält und dass sie die nicht schwindlig spielt.
Und da ist doch was ins Wanken geraten, offenbar.
Und wir haben, ich meine, es hat doch keinen Sinn, darum rumzureden, wir haben das Problem, dass ein Teil unserer Wählerschaft jedenfalls in den letzten, na sagen wir mal, 9 Monaten uns nicht mehr verstanden hat. Und ich finde, da sollte man auch ehrlich miteinander umgehen. Das wird ganz wesentlich geprägt von der politischen Szenerie der Bundespolitik und die war so in den zurückliegenden Monaten, dass die Bürger nicht erkannt haben, für was stehen wir eigentlich, warum machen wir dieses und jenes nicht. Das, was wir erlebt haben in vielfältiger Weise, sagen wir mal die letzten Monate rückwärts, von der Frage der Steuerreform über die Frage der Steuerentlastung, über das Thema, wie kriegen wir in den Griff auf der einen Seite ständig steigende Kosten im Gesundheitsbereich, auf der anderen Seite, was machen wir mit dem Thema Wehrdienst, wie gehen wir um mit vielen anderen Fragen. Das war eine solche Kakophonie, also ein solches Durcheinander, dass die Bürger das nicht verstanden haben. So, und ich find's gut, dass wir jetzt zum Beispiel bei aller Umstrittenheit in der Sache, die man ja akzeptieren muss, dass Menschen es unterschiedlich bewerten, in der Frage Laufzeit von Kernkraft, wie machen wir das mit regenerativen Energien, wie machen wir das mit der Brennelementesteuer, dass man eine Entscheidung getroffen hat. Und ich freue mich darüber, dass alle drei Partner, es sind ja drei Partner in Berlin, gemeinsam diese Entscheidung vertreten. Ich glaube, so muss es sein.
Für den Moment zumindest, ne?
Herr Bouffier, Sie haben ja... Ich bin zuversichtlich, dass es so bleibt.
Gut. Sie haben ja jede Menge Etiketten, mit denen Sie leben müssen oder zumindest mussten. Also, wir kennen den Prinz Charles der hessischen Politik.
Ja, habe ich auch gelesen.
Den ewigen Kronprinz. Sie haben natürlich auch das Etikett des Hardliners und... im Zusammenhang mit der CDU und speziell jetzt auch der Bundes-CDU so ein bisschen den Stempel, das wird sozusagen der konservative Garant in der Parteispitze. Wie gefällt Ihnen das eigentlich?
Ach naja, wenn Sie in die Öffentlichkeit gehen, müssen Sie auch mit öffentlichen Bezeichnungen leben. Prinz Charles der CDU, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, hat mir nie einer in diesen ganzen Jahren gesagt.
Es gibt ja jetzt sogar den Ministerpräsidenten der Herzen übrigens, der passt
klingt
dazu.
Schön, ja.
Prinz Charles oder der Ministerpräsident der Herzen?
Ministerpräsident der Herzen finde ich ja besonders
schön. Da müssen
Sie
noch hin.
Ich habe auch nichts gegen den Prinz Charles, harter Hund und was weiß ich alles. Schauen Sie, wenn Sie 11 Jahre in einem wichtigen Land verantwortlich sind dafür, dass hier keine Farbigen durch die Straßen gejagt werden, dass es keine national befreiten Zonen gibt, dass es keine Anschläge gibt, dass die NPD nicht ganze Straßenzüge besetzt, dann habe ich immer die Auffassung vertreten, ja, ein starker Staat. Und es gibt vieles, auch wenn Sie die Debatte dieser Tage sehen, wenn Sie sich mal zurückerinnern, als ich gesagt habe vor Jahren, es kann nicht sein, dass hier jemand Staatsbürger werden will und weiß von diesem Land nichts und kam mit meinem Einbürgerungstest, dann sind die doch über mich hergefallen in einer geradezu unglaublichen Weise. Und heute ist Gesetz und jeder erzählt von Claudia Roth bis... dass das sehr vernünftig ist.
Sind Sie konservativ? Das war ja die Frage. Ich meine, konservativer Pfeiler
konservativ
sozusagen.
In dem Sinne, dass ich immer Wert drauf lege, erstens, und ich beantworte die Frage für mich mal ganz persönlich, nie zu vergessen, wo ich herkomme. Nie zu vergessen, wem ich zu verdanken habe, was ich geworden bin. Und dass Zukunft Herkunft braucht, dass man sich sozusagen nicht mit dem Amt verwechseln darf, dass man nicht glauben darf, mit sich selbst beginnt die Geschichte. Ja, also bewahren dessen, was vernünftig ist und nicht nur was Neues machen, nur weil es mal gerade Neues und das Publikum unterhält. Der echte Konservative ist aus meiner Sicht derjenige, der den Vorteil hat, dass er weiß, wo er herkommt, dass er weiß, wo er steht und einen Kompass für die Zukunft hat. Konservativ sein bedeutet für mich nicht rührselig zurückzublicken, wie es mal war, sondern vielleicht das Feuer weiterzutragen für die Zukunft. Ohne dass ich jeden Tag mich nach irgendeiner Meinungsumfrage, einer Imageberaterin, nichts gegen die Dame, oder irgendeinem neuen Gaul, der durchs Dorf getrieben wird, richte. Da werden Sie wirr, aber vernünftig arbeiten können Sie nicht.
Konkretes Thema, Wehrpflichtdebatte in der CDU. Da gibt es auch eine Aussage von Ihnen. Sie haben mal gesagt, die Wehrpflicht soll in der Verfassung erhalten bleiben. Ja. Ist das ein Signal auch an CSU-Verteidigungsminister zu Guttenberg? Das ist die rote Linie, wenn es um die Verkleinerung der Bundeswehr geht?
Ja, das ist die rote Linie. Ich glaube, dass wir nicht nach Budgetfragen dieses Thema angehen können, wegen irgendeiner Sparklausur der Bundesregierung. Das Entscheidende ist, wir müssen das Thema ganz anders angehen. Was ist erforderlich, dass wir den Grundauftrag des Staates erfüllen können? Und der Grundauftrag des Staates ist, die Menschen wollen frei leben, sie wollen aber auch sicher leben. Ich glaube, dass wir uns der veränderten Welt stellen müssen. Das heißt, ich möchte gerne, dass wir zumindest freiwillig den Wehrdienst dann anbieten. Ich glaube, dass wir das gemeinschaftlich entwickeln können, aber konkret zu Ihrer Frage, damit wir auch handlungsfähig bleiben, wenn wir es mal brauchen, soll der Wehrdienst im Grundgesetz bleiben. Auch wenn wir dann zum Beispiel eine Wehrerfassung nur haben, damit wir wissen, um wen es geht, aber sie im Moment nicht einberufen und vielleicht in freiwilliger Form oder gar nicht brauchen.
Stammwählerschaft pflegen, haben wir schon drüber gesprochen.
Ja.
kommen wir auf eine Personalie zu sprechen. Die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach hat bekannt gegeben, dass sie sich aus dem Vorstand der CDU zurückziehen will. Frau Steinbach, auf jeden Fall eine, die klar verortet ist auf dem konservativen Flügel der CDU. Bricht da was weg, was Sie auch bedauern, wenn Frau Steinbach sich zurückzieht?
Ich bedauere das. Sie ist eine sehr profilierte Politikerin und bedauere, wenn sie sich so entschieden hat. Dass die Konservativen in der CDU keine Heimat mehr hätten, das ist sicher falsch. Und Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich dafür stehen könnte. Jeder steht für sich selbst, aber es ist selbstverständlich, dass die Konservativen auch in Zukunft eine Heimat in der CDU haben werden. Warum sie sich so jetzt entschieden hat, wie sie sich entschieden hat, kann ich Ihnen noch nicht beantworten.
Das Stichwort Hans-Jürgen Irmer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, hat auch eine Heimat in der hessischen CDU. Und da gilt ja vielen zumindest nicht mehr nur als konservativ, sondern auch schon ein bisschen bedenklich mit Blick auf weiter rechts stehende Parteien, mit Blick auf seine Überlegungen zur Integration oder zur mangelnden Integration. Sie selbst sind ja jemand, der bekannt ist dafür, dass er sozusagen Integration vorantreiben will. Sie haben das in der Regierungserklärung nochmal bekräftigt. Ihr FDP-Koalitionspartner baut da voll auf Sie. Das ist hier auch an dieser Stelle mehrfach betont worden. Und dann ist da nun jemand in der Fraktion, der vom liberalen Koalitionspartner zumindest als Stolperstein betrachtet wird. Wie sehen Sie das?
Hans-Jürgen Irmer ist alles andere als ein Extremist oder ein Mensch, der bedenkliche politische Grundüberzeugungen hat. Er weiß von mir, dass die eine oder andere Äußerung sicherlich mehr als unglücklich war. Aber er ist ein sehr engagierter Demokrat. Er kommt aus einer Gegend, die ich ja nun sehr gut kenne.
Wetzlar.
Und schauen Sie, das waren ursozialdemokratische Wahlkreise. Da gab es gar nichts anderes. Und wenn einer dort mehrfach so große Zustimmung im Wahlkreis erhält, Vereinsvorsitzender ist, überparteilich überall dort nachgefragt und mit hohen Ehren versehen ist, dann ist das ein Beleg dafür, dass das ein Mann ist, der seine konservativen Grundüberzeugungen hat, der auch Überzeugungen hat, die ich persönlich nicht teile, die ich aber durchaus für im demokratischen Spektrum durchaus respektabel finde. Und wenn Sie dann die eine oder andere Äußerung haben, die in der Tat mehr als unglücklich ist, dann würde ich sagen, wir sollten immer der Fairness halber auch hinzufügen, er hat hier im Landtag vor nicht allzu langer Zeit sich ausdrücklich für eine Formulierung entschuldigt und ich finde, da muss es auch gut sein.
Unglückliche Äußerung, würden Sie dazu auch zählen, wenn Herr Irmer sich jetzt in dem Rechtsaußenblatt Junge Freiheit äußert zum Fall Thilo Sarrazin und sagt, da müsste man ein bisschen mehr Verständnis aufbringen?
Also in der Jungen Freiheit äußern sich ja viele und seine Geschmacksfrage, ob man sich.
Sie würden sich da nicht äußern, unterstelle ich mal.
Ich würde meinen Regierungssprecher immer fragen. Und der Fall Sarrazin, ich weiß nicht, ob das richtig beschrieben ist. Es geht hier um was völlig anderes. Dieses wohlfeile Geschwätz, das wir öffentlich immer hören, nützt ja niemand. Das Einzige, was an dieser.
Was meinen Sie mit wohlfeilem Geschwätz?
Die Empörungsrituale. Die gleichen, die jetzt empört sind, sind übermorgen über was anderes empört. Das hilft niemand. Das, was wirklich wichtig ist in dieser ganzen Diskussion, ist doch, dass ganz offenkundig ein Großteil der politischen Klasse den Eindruck vermittelt, dass sie das, was die Menschen als Sorgen empfinden, teilweise als Ängste, nicht aufnehmen, ihnen jedenfalls keine Antwort geben auf ihre Fragen. Sie brauchen ja nur ihre eigenen Reaktionen von den Hörern schauen. Es gibt keine einzige Zeitung, wo sie nicht zu 90% Leserbriefe haben. Der Mann hat recht. Meine Kritik an dem, was Herr Sarrazin äußert, neben dem Unsinn, für den er sich entschuldigt hat, mit dem Judengehen und so weiter. Ich glaube, für mich der stärkste Kritikpunkt ist, er bietet keine Lösungen. Ich kann als Schriftsteller ein Problem beschreiben und sagen, jetzt habe ich es euch gesagt. Okay, als politisch Verantwortlicher muss ich mir ja auch Gedanken machen, wie kann ich denn die offenkundigen Probleme versuchen zu lösen oder jedenfalls anzugehen zu lösen. Und natürlich hat er recht. Ich weiß nicht, wie oft hier in diesem Landtag engagierte Debatten geführt, hochkontroverse, indem ich immer gesagt habe, wer hier lebt, der muss sich auch an die hiesen Regeln halten. Und wenn er die nicht anerkennen kann, dann ist er ja kein schlechter Mensch, aber dann muss er dahin gehen, wo die Regeln gelten, die er für richtig hält. Und dann muss er begreifen, wenn er für sich und seine Kinder in diesem Land, das er ja freiwillig gewählt hat, leben will, dass er dieses Land annimmt. Und wer sich immer als Fremder verhält, der wird fremd bleiben, der wird hier nie eine Heimat finden. Und das heißt ganz konkret, man wird doch erwarten dürfen, dass so jemand Teil dieses Landes werden wird und nicht unbedingt, dass er Ängste auslöst, die man doch verstehen muss, dass unsere Bevölkerung sagt, wir sind in Sorge, wir wollen das nicht, wir wollen keinen Scharia-Staat, wir wollen das nicht. So, und das ist sehr, sehr unterschiedlich und ich kann uns nur gemeinsam raten, das ernst zu nehmen und nicht, wenn jetzt die Empörungswellen abgeklungen sind, wieder zur Tagesordnung überzugehen, sondern das sind Daueraufgaben, die noch lange dauern werden.
Also wenn Herr Irmer sagt, er fordert eine offene Debatte, würden Sie in dem Fall sagen, er hat recht?
Ja, also ich kenne überhaupt niemanden, der das bestreitet, dass diese Debatte geführt werden muss. Ich glaube, darüber kann es keinen ernsthaften Streit geben.
Herr Bouffier, Sie haben in der Regierungserklärung, das war der tragende Gedanke, den Gedanken eines Miteinanders, einer neuen Gemeinsamkeit dort entwickelt. Mhm. Wir haben mal draußen auf der Straße gefragt, was eigentlich die Menschen mit Volker Bouffier, dem neuen Ministerpräsident, verbinden.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Er muss sich erst beweisen.
Ewiger Kronprinz. Sehr ruhig. Sehr gelassen, sehr selbstsicher.
So persönlich vom ersten Eindruck her und für mich als Frau habe ich noch gar kein besonderes Gefühl für ihn.
Tja, das kann man kommentieren, wie man will, aber nach Miteinander hört sich das zumindest noch nicht an. Herr Ministerpräsident, Sie haben jetzt einige Monate Zeit bis zur Kommunalwahl, die ist ja strategisch nicht ganz unwichtig und dann möglicherweise planmäßig 3 Jahre bis zur nächsten Landtagswahl. Sehen Sie sich als jemand, der sozusagen diese 3 Jahre dann an der Spitze der Regierung abwickelt oder sehen Sie sich als denjenigen, der die CDU auch in den Landtagswahlkampf führen wird?
Ja klar, werde ich die CDU in den Landtagswahlkampf führen. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich habe mich nicht entschieden, diese Aufgabe sozusagen abzuwickeln, sondern wir wollen sie erfolgreich gestalten. Wir wollen gemeinsam auch in schwieriger Zeit erfolgreich sein. Und deshalb werde ich die CDU zu dieser Landtagswahl anführen und dann wird der Wähler entscheiden. Und ich glaube, wir haben gute Chancen dann, dass wir eine ordentliche Arbeit abliefern. Und ich habe das ja eben mit Interesse gehört, wenn ich jetzt mal zurückfrage. Ne? Der eine sagt ruhig, gelassen, die eine Dame sagt so, als Frau kann ich noch gar nichts dazu sagen. Wenn Sie jetzt meine Imageberater wären, Sie beide als Journalisten, was würden wir denn jetzt raten, was ich tun soll?
Ja, Ihr Vorgänger Roland Koch hatte ja da im Grunde genommen eine Antwort gegeben. Er hatte ja ein sehr klares Profil, allerdings nicht mit dem Slogan Miteinander, sondern als Polarisierer. Ist natürlich die Frage, ob man das nicht tatsächlich auch braucht in der Politik, um ein klares Profil zu bekommen.
Das glaube ich nicht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass mit den ausgetretenen Fahrten und dem Klein-Klein, in dem man jedes Thema zur grundsätzlichen Kontroverse aufbläst, wir die Herausforderungen der Zukunft nicht lösen werden. Nehmen Sie mal die großen Fragen. Integration, demografische Entwicklung. Da gibt es nicht einen Knopf, an dem man drehen muss. Da gibt es kein Parteiprogramm oder irgendeine kraftvolle Erklärung, die dann am Tag 20 Mal über die Sender läuft. Das ist doch alles Unfug. Und deshalb werbe ich davon, miteinander. Wir haben genügend Möglichkeiten, unsere politischen Unterschiede darzustellen, aber wir müssen nicht jeden Unsinn zum Grundsatzstreit aufblasen.
Sagt der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier in HR Info im Gespräch. Die Fragen stellten HR Info Landtagskorrespondent Christopher Plass und HR Info Redakteur Oliver Günther.